Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 20. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Wir haben ja jetzt einen langen Streit um die Lieferung von Leo-2-Kampfpanzern erlebt. Steht das eigentlich in einem vernünftigen Verhältnis zur militärischen Bedeutung dieser Waffen für die Ukraine?
Ich glaube, man muss erstmal die deutsche Debatte von der internationalen Debatte trennen. In der deutschen Debatte sind die Kampfpanzer sehr schnell zu einem Symbol geworden. Sie haben eine militärische Bedeutung, sie stehen aber quasi stellvertretend für die Frage, wie weit ist Deutschland bereit zu gehen und die Ukraine zu unterstützen. Was wir jetzt die letzten Tage erlebt haben, ist, dass eigentlich diese deutsche Debatte quasi internationalisiert worden ist. Also alle anderen haben nicht auf die Debatte aufgesattelt, aber kommen aus unterschiedlicher Richtung zu dem gleichen Punkt. Es geht jetzt um die Unterstützung der Ukraine und was ist Deutschland bereit zu tun? Das heißt also, es ist nicht mehr nur die Debatte zu Hause unter Teenagern und wohlkalibrierten deutschen Sicherheitspolitikern im Kanzleramt, sondern auf einmal stimmt die europäische und transatlantische Community, die Entscheidungsträger, mit ein und sagen, so, jetzt ist aber Zeit, die Kampfpanzer zu liefern.
Wir haben ja gesehen, dass die Polen zum Beispiel, die ja auch über Leopard 2 verfügen, angekündigt haben, sie würden notfalls auch ohne eine Ausfuhrgenehmigung von Deutschland liefern, was eigentlich nötig ist, weil die Panzer in Deutschland hergestellt worden sind. Was sagt das aus darüber, wie sehr dieser Konflikt das Bündnis belastet hat und auch die Reputation Deutschlands unter den Mitgliedstaaten?
Ich glaube, es sagt schon sehr viel aus. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Polen das machen. Das ist aber nicht wichtig. Es gibt erstmal diese Drohung, dass die im Raum steht, zeigt, wie schlecht die Optionen eigentlich sind, die man jetzt hat. Weil auf eine Drohung zu reagieren, ist eine ganz schlechte Geschichte. Auf eine Drohung auch nicht zu reagieren, ist vor dem Hintergrund der Konsequenzen auch eine schlechte Geschichte. Also wenn Deutschland jetzt nicht liefert, weil irgendjemand bockig ist und sagt, nee, jetzt liefere ich aber ganz bestimmt nicht, dann hat das mit der Sicherheit der Ukraine und letztendlich damit auch mit der europäischen Sicherheit nichts mehr zu tun. Der Grund, warum die Polen liefern wollen oder das zumindest gesagt haben, damit gedroht haben, ist auch zweischneidig. Auf der einen Seite geht es denen sicherlich um die Sicherheit der Ukraine und auch um ihre eigene Sicherheit und Sicherheit Europas. Gleichzeitig bestimmt der Wahlkampf in Polen und dieser Wahlkampf, der sehr antideutsch geführt wird, natürlich auch mit, was ein tolles Argument im Wahlkampf ist. Und dazu gehören diese Panzer natürlich auch.
Nun haben wir, auf der einen Seite haben wir diese Konflikte unter den europäischen Partnern. Auf der anderen Seite hat Olaf Scholz immer darauf verwiesen, dass er nur gemeinsam mit den Amerikanern handeln will. Aber die Amerikaner haben ja gar nichts gegen die Lieferung der Leoparden, sondern sagen nur aus guten Gründen, dass sie es nicht für sinnvoll halten, ihre Abrams-Panzer zu schicken. Wie erklären sich dieses Bestreben, nichts ohne Amerika zu tun, ausgerechnet eines sozialdemokratischen Kanzlers?
Ja, das ist eine gute Frage, weil man ja doch den Eindruck hat, dass viele Menschen in der Sozialdemokratie doch ein gerütteltes Maß an Anti-Amerikanismus offensichtlich haben. Das ist das eine. Das zweite, was ich dazu sagen würde, ist, wenn ich mich recht entsinne, hat Scholz immer gesagt, er will keinen Alleingang. Er hat nicht gesagt, er will es nur mit den US-Amerikanern zusammen. Ich glaube, das ist die neueste Erkenntnis, oder nicht die neueste, das ist das, was wir im Grunde genommen merken in den letzten Schritten, auch bei den Bradley-Schützenpanzern, die kamen, mussten die USA mitmachen und sagen, okay, wir bauen dir eine Brücke, Olaf, damit du liefern kannst. Und es hat nicht gereicht, dass die Franzosen oder sonst irgendjemand dazu bereit gewesen ist. Was aber auch ein Schlag ins Gesicht anderer Partner ist. Das heißt nämlich, dass die Europäer offensichtlich als Partner nicht gelten. Und auch das ist ein Doppelstandard, ne? Genauso wie viele andere Sachen auch. Die Amerikaner, auf der einen Seite wollen wir mehr europäisch machen und die Amerikaner wollen das auch. Und gleichzeitig geht es ohne die Amerikaner zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht. Das passt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Von daher bin ich sehr gespannt, wie man das als europäische Führungsmacht nachher ausdeuten will. Und letzter Punkt, Sie haben natürlich recht, die Amerikaner sind zutiefst genervt. Und ich glaube, es ist, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Ich will jetzt keine schlimmen Wörter in den Mund nehmen. Von dem deutschen Verhalten. Ich bin sehr gespannt, wo das endet. Denn jetzt kann man sagen, wow, das Kanzleramt hat es gerockt. Deutschland ist das Zünglein an der Waage. Wir gestalten, wer die Panzer kriegt. Ja, aber beim nächsten Spiel, das wir dann nochmal spielen, und das ist dann schon ein bisschen so Spieltheorie für diejenigen, die übers erste Semester hinausgehen, hat das Ergebnis dieser Debatte massiven Einfluss. Das heißt, wir werden an Einfluss, an Macht verlieren, weil wir uns so verhalten haben. Es geht nicht nur um unsere Reputation, das scheint immer so ein bisschen wabbelig zu sein. Das hat massive Konsequenzen für die Durchsetzung deutscher Interessen, was wir hier gemacht haben.
Gleichzeitig, wenn man nach Amerika guckt, ist ja vollkommen offen, wer dort in 3 Jahren regiert. Heute ist der 20. Januar, der Tag, an dem der Präsident vereidigt wird. Es kann sein, dass in 3 Jahren jemand wie Donald Trump oder gar Donald Trump selbst ins Amt kommt. Was ja dann bedeutet, dass die Europäer vielleicht viel mehr auf sich gestellt sind. Ist es nicht dumm, dann irgendwie jetzt sich so an die USA anzulehnen, sondern muss man dann nicht sagen, wir müssen es zur Not auch alleine können. Gerne mit, aber zur Not auch ohne die USA.
Naja, also militärisch ist es so, dass wir es ohne die USA erstmal nicht können. Und das hat auch damit zu tun, dass wir es lange Zeit eigentlich wollten. Ne? Also wir haben es ja hier teilweise auch mit politischen Akteuren zu tun, die in den letzten Jahren gesagt haben, auf keinen Fall, wir wollen keine Kanonenboot-Diplomatie und alle diese ganzen Geschichten, haben kein Geld freigegeben für bestimmte Waffen, als sie im Finanzministerium gesessen haben. Alles das ist ja sozusagen, es ist systematisch verhindert worden, dass wir uns von den USA militärisch unabhängig machen konnten. Und dazu kommt, dass wir im Grunde genommen jetzt vor einer Situation stehen, wo Deutschland auch mit seinen Partnern nicht mehr zusammen kann. Oder mit denjenigen, die eigentlich mal unsere Partner sein sollten. Also wir gucken nach Osten, Richtung Warschau. Das läuft nicht. Ich will gar keine Schuldzuschreibung machen, an wem das liegt. Wir gucken nach Westen, Richtung Frankreich. Dieses Verhältnis liegt so da nieder. Wir haben in 2 Tagen einen deutsch-französischen Gipfel und 60 Jahre Élysée-Vertrag, die Aussöhnung nach 400 Jahren Krieg. Mein Gott, da ist, also Eiszeit ist wirklich untertrieben für das, was wir hier gerade haben. Das Verhältnis liegt wirklich in Scherben da. Wie Deutschland das, und Deutschland alleine hat ja keine Vorstellung, wie es alleine im Grunde genommen Sicherheit schaffen will. Das ist auch gut so. Aber zurzeit fehlt eigentlich, neben der Konzeption für die Ukraine, die Antwort auf die Frage, wie will Deutschland eigentlich Sicherheit in Europa herstellen, wenn es alle Partner verprellt?
Ich würde Ihnen bei dem Eindruck, den Sie eben erweckt haben, dass irgendwie der Zustand der Bundeswehr auf den sozialdemokratischen Finanzminister Olaf Scholz zurückzuführen ist, gerne widersprechen, auch wenn es nicht hierher gehört. Vielleicht waren da auch 16 Jahre CDU-Minister daran beteiligt. Aber
ich glaube, es war eine große Kollektivleistung deutscher Politik. Ja, also das will ich gar nicht parteipolitisch irgendwo einsortieren. Und auch diese sehr taktischen, durchschaubaren Spielchen, ja, ihr wart da im Lied. Naja, also wenn Sie sich die Regierungskonstellationen ansehen, dann waren CDU, SPD und FDP zu veritablen Teilen am Crash der Bundeswehr beteiligt.
Aber wenn man jetzt heute den Zustand der Streitkräfte betrachtet, dann ist ja dieses Argument gar nicht so unplausibel, dass wir jetzt nicht das, was sie noch haben, in die Ukraine liefern können, weil gerade angesichts der Zeiten und des Krieges in Europa wir es uns nicht erlauben können, unsere Streitkräfte weiter zu schwächen. Ist da aus Ihrer Sicht was dran?
Das kann man so sehen. Das heißt, man bereitet sich im Grunde genommen auf den theoretischen Krieg nach diesem Krieg vor. Das heißt aber auch im Umkehrschluss oder in der Fortführung, dass man nicht alles tut, um diesen Krieg, der jetzt tobt, dazu zu nutzen, dass der nächste Krieg nicht stattfindet. Ich hoffe, das ist einigermaßen klar geworden. Also das heißt, diese beiden Entscheidungen, der Krieg heute und der reale Krieg heute und der mögliche Krieg morgen, die hängen miteinander zusammen mit Blick auf die Frage, was leiste ich für das eine und was leiste ich für das andere. Sind kommunizierende Röhren. Jetzt kann man aber sagen, naja, also das Beste, was ich tun kann, um den Krieg von morgen zu verhindern, ist, den Krieg von heute zu gewinnen. Und das wäre jetzt, also ich würde das als rhetorische Frage oder als Frage zurückspielen. Meine Perspektive darauf ist, und das ist ja auch die viele NATO-Staaten zurzeit haben, dass sie sagen, nee, jetzt ist die entscheidende Schlacht. Ich meine, die Tatsache, dass Dänemark alle seine Haubitzen hergibt und sagt, so passt mal auf, hier, ihr habt alles da, dass die USA Munition in Hunderttausender Größen oder inflationär, so müsste man es wahrscheinlich am besten bezeichnen, zur Verfügung stellen, zeigt ja, dass zumindest um uns drumherum alle der Ansicht sind, dass es eine ziemlich gute Idee ist, diesen Krieg in der Ukraine jetzt zu gewinnen, damit wir den nächsten Krieg der Russland gegen einen NATO-Staat nicht kämpfen müssen.
Zeigt diese Bereitschaft, die eigenen Streitkräfte so zu schwächen, um den Krieg in der Ukraine für die Ukraine, also die Ukraine zu unterstützen, ihn zu gewinnen, so wie die Dänen das gemacht haben mit ihren Haubitzen, nicht vielleicht auch, dass alle Sorge haben davor, dass dem Putin es mit einer maximalen Anstrengung gelingen könnte, diesen Krieg mit konventionellen Waffen für sich zu entscheiden, die ukrainische Armee zu zerschlagen, Kiew zu besetzen. Und dann stünde man vor einem Trümmerhaufen. Man mag sich ja gar nicht ausmalen, was das bedeuten würde.
Ja, na klar. Natürlich ist die Sorge da, dass Putin gewinnt, sonst würde man das ja nicht machen. Also es geht ja nicht darum, einen Krieg zu führen, sondern es geht ja darum, ein imperialistisches, verbrecherisches Regime zu stoppen, das ganz klar sagt, es geht hier ja nicht nur um die Ukraine und es geht nicht um europäische Werte. Hier geht es um die Sicherheit Europas. Das Ziel Putins ist es ja nicht, die Ukraine nur alleine zu zerschlagen, sondern er hat ganz klar ein Interesse daran, Europa als Machtfaktor und damit auch vor allem die Europäische Union als Machtfaktor so klein wie möglich zu kriegen, weil er glaubt, dass dadurch die Machtposition Moskaus und Russlands wieder steigt. Das vergessen wir gerade. Alle glauben, es geht um die Ukraine. Nee. Also diejenigen, die sozusagen gesundes Eigeninteresse haben, sehen, dass es hier im Grunde genommen um mehrere Verteidigungslinien geht. Vielleicht hilft das einigen Leuten, darüber nachzudenken, warum die Ukraine für uns eine eigene Verteidigungslinie ist. Weil danach kommt Warschau und danach kommt Berlin.
Wenn man das alles so im Kopf hat, dann fragt man sich, was kommt eigentlich nach der Panzerdebatte? Ist denn nach der Panzerdebatte beginnt dann die Debatte darüber, ob wir jetzt Kampfflugzeuge liefern müssen? Also wo ist da, gibt es noch irgendwelche roten Linien? Gibt es noch irgendwas, wo man das aufhalten kann?
Naja, wir sind schon mittendrin. Auf der einen Seite in der Frage, ne? Also was kommt nach den Kampfpanzern? Auch weil die Kampfpanzer nie das Einzige gewesen sind. Also es gibt ja die parallele Debatte um die Frage langreichweitiger Raketenartillerie, die auch schon seit Anfang an läuft. Seitdem die Amerikaner HIMARS Raketenartillerie geliefert haben, war klar, die liefern nur 100 Kilometer Reichweite, obwohl sie 300 könnten. Das haben wir jetzt schon. Und über Flugzeuge oder Hubschrauber, die sind ja auch schon geliefert worden. Wir haben ja schon drei Hubschrauber, die aus dem Vereinigten Königreich geliefert worden sind. Diese Debatte wird weitergehen. Das ist aber auch nicht falsch. Wir sollten nicht, und das ist ein typischer deutscher Fehler, aber die Debatte entlang von, das fliegt jetzt irgendwie und das ist eine neue Qualität führen, sondern die Frage ist, was ist das militärische Ziel und was ist das Instrument, um dieses militärische Ziel zu erreichen? Ob das ist zu Wasser, zu Lande, in der Luft, mit Kette, mit Rad, ist echt total egal. Das entscheidet nicht und das ist auch aus Sicht der Militärs im Kreml nicht der entscheidende Punkt, sondern die Frage, was bestimmt Sieg oder Niederlage im konventionellen Bereich?
Ich danke Ihnen, Herr Melling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei stand.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis nächsten Dienstag.
Werbung. Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com. Plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Kachava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com, code NEWS.
Werbung Ende.